Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast mit mir, Lukas Zara vom Standard und mit Tobias Ruf von Chiemgau24. Servus Tobias.
Hallo Lukas, servus.
Die Ski-WM ist jetzt ein paar Tage alt. Wir melden uns zum ersten Mal während dieser Weltmeisterschaft.
Ja, wann Podcast? Wurden wir ja schon gefragt.
Genau.
Wir haben, beste Nachricht aller Zeiten. Ja, wann Podcast? Super. Ich mag sowas. Ja, sorry.
Wir taugt es auch. Ja. Ja. Na, wie taugt es dir bis jetzt? Was ist so dein Eindruck?
Gut. Gute Strecken. Über die Länge bei den Herren, glaube ich, müssen wir heute kurz sprechen im Super-G. Aber für das Format Kombination kann natürlich der Veranstalter nichts, aber es macht wirklich soweit einen ganz guten Eindruck und mich nimmt sie bisher mit, mich holt sie ab, die WM. Mhm. Wie geht's dir?
Ja, ist natürlich immer so ein Slow Start, wenn du dann mit Kombis beginnst und ja, ich meine, Glück haben's wirklich mit dem Wetter, das ist ja eben dann macht's einfach nochmal mehr Spaß, wenn du das siehst, im strahlenden Sonnenschein die Pisten. Ja, ich fand jetzt die beiden Super-Gs, da war jetzt nichts so Besonderes dabei irgendwie auch, gell? Und ja, dieser Super-G der Männer heute, irgendwie, ja, 1:07, glaube ich, war dann die Siegerzeit, also ein bisschen mehr als eine Minute. Die Frauen sind da 20 Sekunden länger gefahren. Ja, irgendwie passend, dass dann auch nur eine Hundertstel entscheidend war, gell?
Ja. Aber nichts Besonderes dabei. Heißt im Umkehrschluss natürlich auch, wir haben faire Rennen gesehen. Und das ist für mich immer erstmal ein ganz wichtiges Kriterium. Mhm. Nicht, dass wir hier einen Weltmeister küren, der aufgrund von Sichtverhältnissen, besser werdenden, schlechter werdenden Pisten, sowas in die Richtung dann irgendwie zum Titel kommt, wie Skispringer David Kubacki 2019 in Seefeld auf der Kleinschanze, der von Platz 27 auf Platz 1 springt, weil er der Einzige ist, der in der Phase Aufwind hatte und alle anderen die komplette Katastrophe hatte. Und er wird einer, der Viertletzter ist, nach dem ersten Durchgang, Weltmeister. Und das sind so Dinge, kurzer Exkurs zum Skispringen, die mich dann sportlich total stören. Die sehe ich hier nicht. Ich sehe bisher wirklich, was die Verhältnisse angeht, faire Wettkämpfe.
Okay, da muss ich dir natürlich recht geben. Das ist auf jeden Fall gegeben. Trotzdem haben wir heute einen Überraschungs- bis Sensationssieger gesehen. Die Athleten sagen, naja, das ist keine Sensation, weil sie sich auch irgendwie nicht in die Ecke schieben lassen wollen. Hey, mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet, mit dem James Crawford. Aber es ist natürlich schon so, wenn du in der laufenden Saison, wenn der Odermatt 4 Rennen gewinnt und killt, glaube ich, die anderen 2, dass dann jeder, der nicht die 2 Namen trägt, auf jeden Fall eine Sensation ist. Nicht?
Ja, ich hatte die Sensation schon auf der Tastatur, hab sie aber nicht genommen. Aha. Weil James Crawford jetzt keiner ist, den wir noch nie im Segment auf dem Podium oder rund ums Podium gesehen haben. Also deswegen, es ist eine dicke Überraschung. Mhm. Ja, aber die Sensation, die wir, schließe ich mich ein, im Journalismus sehr gerne verwenden, die habe ich mir heute gespart, weil er uns schon oft gezeigt hat, was er kann. Ist natürlich auch wieder eine Geschichte, die dann oft eine Weltmeisterschaft schreibt, noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. Heute Tag X, ja, genau. Eine Hundertstel. Und wer weiß, wenn der Kurs länger gewesen wäre, ist alles müßig cool. Super Geschichte. Und gerade dieses kanadische Herrenteam, das uns so viel Freude bereitet in den letzten Jahren und wo man immer weiter merkt, wie es da vorangeht, das sind so Dinge, die werden halt vor allen Dingen in der Heimat registriert. Also ein Podestplatz in irgendeinem x-beliebigen Rennen in Europa, ich glaube, dass das nicht groß die Dinge voranbringt, aber eine Goldmedaille in einer Kerndisziplin, die, wie du sagst, sonst von anderen dominiert wird, das kann ein nächster Impuls sein, was Sponsoren angeht, was Aufmerksamkeit angeht Und das macht sie extrem wertvoll für Jack James Crawford, für Kanada, aber vielleicht auf Sicht auch für den gesamten Weltcup-Zirkus, weil diese Geschichten in Nordamerika sind ja alle nicht sicher. So, aber sie gehören dazu und sie müssen dazugehören. Sie tun diesen Weltcup wahnsinnig gut. Deswegen bin ich heute sehr froh und es zeigt mal wieder, große Ereignisse haben eigene Gesetze und eigene Geschichten. Und wenn wir heute gesehen hätten, es gewinnt Odermatt vor Kilde und am Sonntag gewinnt dann Kilde vor Odermatt, ja, dann wäre ja überhaupt keine Würze drin. Dann haben wir so das, was wir die ganze Saison schon sehen und was uns ja, so sehr wir die Leistungen anerkennen, Lukas, in gewisser Form auch manchmal schon ein bisschen gelangweilt hat.
Klar, sicher, der Crawford kann sich jetzt den Lebenslauf schreiben, ich bin Weltmeister, das hilft sicher auch dem ganzen Verband gewissermaßen in der Argumentation, was Sportförderungen betrifft und so weiter. Der Crawford hat das ganz unten im untersten Teil gewonnen, weil bei der letzten Zwischenzeit war er noch auf Platz 3 und dann hat er Bestzeit gefahren in diesem ganz steilen Schlussstück auch. Das hat er am besten gemeistert und dann hat er den Kilde echt noch um eine Hundertstel abgefangen und den Kilde habe ich, glaube ich, so verärgert noch nie gesehen. Der hat dann da irgendwie die Handschuhe weggeworfen. Das gibt's ja nicht. Der ist mit Start Nummer 9 gekommen, direkt danach der Crawford. Also der Kilde hat sich mehr oder weniger gerade erst hingesetzt und muss dann sehen, wie er da abgefangen wird. Der hat sich geärgert. Und übrigens, weil jetzt wechsle ich gleich schon zu den Österreichern, weil da auch irgendwie davon die Rede war, dass der Marco Schwarz, der irgendwie vielleicht noch wirklich gefährlich geworden wäre mit seiner Muskelmasse. Tobias Ruf rollt mit den Augen für alle
dass, Zuhörer. Dass du jetzt schon nach wir nehmen noch keine 5 Minuten auf. Ja. Und schon geht's wieder los mit Marco Schwarz.
Weil es hat
wir
ja
kommen
geheißen,
nachher noch zur Schnitzelwette. Ja, heben wir auf.
Es hat ja geheißen, der hätte ja eigentlich da, weiß nicht, vielleicht sogar gewonnen, wenn er nicht den Fehler gehabt hätte, ganz unten. Der war bei der letzten Zwischenzeit auf Platz 6, also außerhalb der Medaillenränge. Der ist zwar da auch zwischen Bestzeit gefahren, hat da aufgeholt, aber der Schlusshang, ja, dann hat sich sowieso alles erübrigt. Ja, der war vielleicht, das Momentum hat für ihn gesprochen, aber der war, wie gesagt, auch schon bei der letzten Zwischenzeit außerhalb der Medaillenränge. Ja. Und dann der Panther auf Platz 3. Ja. Wir sind ja große Freunde von ihm, dass der jetzt nach dem Kombititel da gleich im Super-G dran knüpft, ist für ihn eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, so wie die Freude. Gut, es hat ja auch ein paar gegeben, jetzt greife ich auch der Kombination vor, die das dem Panther ein bisschen übel genommen haben, wie er sich über den Fehler vom Schwarz geärgert hat, auch gefreut hat sozusagen. Aber das waren natürlich auch mehr gleich, der hat ja gewusst, wenn der Schwarz hinter mir ist, dann schaut's wirklich, wirklich gut aus mit Gold. Über die Kombi reden wir auch gleich. Und cool zu sehen, der ist gut drauf
und wer gut gelaunt. Ja. Wer kann ihm das dann auch verdenken? Der Panther geht ja auch schon in Richtung Ende der Karriere. So, es ist die Heim-WM. Und das Ding geht für ihn so los. Also, dass man dann bei der Kombi voll in den Emotionen drin, wenn jetzt Marco Schwarz in der Kombi gestürzt wäre, er hätte sich gefreut. Hätte ich gesagt, okay, das wär, ja, lieber Panther, ja. Hier bröckeln die Sympathien. Mhm. Aber ich glaube, dass es aus der Emotion heraus dann irgendwie menschlich ist, ja. Aber lass uns jetzt auch auf heute zurückkommen. Und das hatte sich ja auch schon in der Kombi angedeutet. Respekt, lieber Panther. Also ich hatte ihm die Krallen auch schon stutzen wollen während der Saison. Aber diese Idee, zielgenau sich hier vorzubereiten, zielgenau fit zu sein und nach 2 Rennen 2 Medaillen zu haben und nicht nur die Kombi-Medaille zu haben, sondern im Super-G, den er ja auch kann, wissen wir auch, aber auf den Punkt, auf den Tag, in dem knappen Feld vor Odermatt, 1/1000, klingt wenig, ist in dem knappen und auf der kurzen Strecke aber relativ viel auf Odermatt. Das so runterzuziehen, Hut ab, ich hätte es ihm nicht zugetraut, freut mich total für ihn und ist eine sehr schöne Geschichte, auch wenn wir drauf blicken, was von den Franzosen selber noch so kommen kann und kommen wird. Ich sehe, mit Ausnahme vielleicht Clément Noël am letzten Tag der WM, so viel da ehrlich gesagt nicht mehr. Und das ist immer wichtig für eine Weltmeisterschaft, dass der Gastgeber entsprechend sich auch positioniert. Das wird einen Effekt haben.
Merke ich mir, ja. Donnerstag 14.45 Uhr, Tobias spricht den Franzosen ab, dass da noch was kommt und dann am Sonntagnachmittag Johann Clairet mit der Goldenen um den Hals.
Ja, aber Wette geben wir keine mehr ein.
Ja? Nein. Pointerot hat das wiederholt von vor 2 Jahren, auch schon Bronze im Super-G bei der WM und im Weltcup auch schon 4-mal aufs Podest gefahren, einen hat auch schon gewonnen. Das haben wir eh schon gesehen. Wie du sagst, jetzt ihm auch nicht zutraut, dass er da mithält und wir haben ja sonst die anderen zwei, die da auf dem Podest sind, sind ja eher Speed-Spezialisten und da vielleicht können wir auch schon Brücke legen zum Frauenrennen, weil bei den Frauen irgendwie sich es da ja im Super-G echt etabliert hat eigentlich schon, dass da die Technikerinnen diese Disziplin eigentlich gekapert haben. Ja, ich habe auch auf unserem Twitter-Kanal mal gepostet, weil ich mir das angeschaut habe, wer da eigentlich mal Super-G-Weltmeisterin wurde in der Geschichte, die nicht sozusagen von der Technik auch gekommen ist, die nicht irgendwann in ihrer Karriere ein Riesenslalomrennen im Weltcup gewonnen hat. Und da sind nur zwei übergeblieben. Ja, zuletzt die Niki Schmidhofer, so wirklich als Speed-Spezialistin. Also da sehen wir eh auch bei den Frauen noch mehr den Trend eigentlich. Jede, die irgendwie im Riesenslalom in den letzten Jahren irgendwann einmal im Vorderfeld war, ist da in jedem Super-G auch vorne dabei und fährt um den Sieg mit. Ja. Und das ist irgendwie, gibt es vielleicht bei den Männern noch nicht diesen Trend.
Ja, wir sehen schon sehr viele wirkliche Speed-Spezialisten, die im Super-G, die im Riesenslalom nicht die große Rolle spielen. Also da ist der Unterschied schon auch noch da. Mai, zu den Damen kommen wir später, aber ja, ich glaube, lass uns bei den Herren bleiben, das dann vielleicht auch fertig machen. Also für Marco Odermatt ist das natürlich eine Enttäuschung. Brauchen wir nicht drum rumreden, weil es waren als Topfavorit diese zwei Disziplinen eingeplant. Super-G und Riesenslalom. Und ganz ohne Medaille, zahre Partie. Weil er hat jetzt nur noch einen Shot. Und das stimmt, es ist Marco Odermatt. So, mit Parallel brauchst du nicht kommen. Mit Slalom brauchst du nicht kommen. Ja, ich meine, so ein Panther, der kann jetzt im Endeffekt alles fahren. Kann sagen, ist mir wurscht, bin der Panther. Bin zu Hause, hab eh schon zwei Medaillen, wurscht. Ja. Aber selbst ein Kilde, der danach im Interview, so sauer er war, schon aber auch gesagt hat, klar ärgert's ihn auch mit diesem Rückstand, aber mei, er hat diese Medaille. Und er hat natürlich als Lebensgefährte von Mikaela Schifrin schon mitbekommen, was das auch letztes Jahr dann für ein Trubel war, als es von Rennen zu Rennen immer weniger wurde. Und jeder nur noch, ja, wo ist sie denn? Wo ist sie, die Medaille? Wo ist die Medaille? Wo ist die Medaille? Mhm. Er hat sie. Oder man hat diesen einen Schuss und das ist nicht die wirkliche Paradedisziplin. Und diese Abfahrt, das ist auch eine Strecke, die sie so nicht wirklich kennen.
Den Riesenslalom hat er schon auch noch da
oben. Ach so, freilich zwei.
Ja, ich habe jetzt,
wo bin ich denn?
Ja, ich habe gar nicht an die Abfahrt gedacht. Ja, das ist schon. Aber es wird sich sicher erhöhen, weil der ja auch vor 2 Jahren, da haben wir, kann ich mich noch gut erinnern, das war eine These von mir, dass der Doppelweltmeister wird von Cortina. Wir erinnern uns, er hat null Medaillen dort geholt. Ja. Bei den Olympischen Winterspielen hat er dann Gold im Riesenslalom geholt, da hat es ja jeder erwartet von ihm, das hat er erfüllt. Dann gab es sogar eine Party, hat man ja dann irgendwie gehört und gemunkelt im Olympischen Dorf dort. Dort hat es geklappt. Grundsätzlich sagen wir ja bei ihm, der geht jetzt viel lockerer an die Sache heran, mit dem Gesamtweltcup auch im letzten Jahr. Ja, da wird sich sicher was tun, auch in der Birne. Ja, das wird dann, weil heute war der echt niedergeschlagen, hat auch im OF dann plötzlich gesagt, ja, der James Crawford hat sogar mit mir geredet und der hat mich angesprochen und hat gesagt, na, der fühlt sich so gut heute, der James, und ja, die Kurssetzung taugt mir auch sehr und das ist irgendwie heute mein Tag. Und dann, also spannend, dass er das erzählt und vielleicht hat er sich da, also, weiß nicht, waren das Mindgames vom James Crawford oder was war das? Finde ich eine nette
Vielleicht habe ich ihn gerade im Unterbewusstsein schon rausgerechnet aus den Top-Favoriten für die Abfahrt, was natürlich ein Schmarrn ist. Ja. Aber wenn es da nicht klappen sollte, dann viel Spaß im Riesenslalom. Also,
Dann hat er ein paar Tage noch zum Nachdenken drüber.
Es ist was anderes. Aber gut, okay, er ist Vierter geworden, er ist nicht 25. geworden. Ja,
genau. Mhm.
Wir kommen gleich noch zum DSV, also das sind, sind andere Voraussetzungen. Magst du ÖSV machen?
Wie gesagt, da war halt Kriechmeier war super auf Kurs und hat dann einfach Fehler gemacht. Er spricht davon, er hat es vergeigt. Ne? Also der hatte schon nochmal, der ist ja dann mit einer höheren Nummer gekommen, gell? Wurde denen schon nochmal gefährlich mit 13, genau. Und dann halt auch diesen letzten Hang, jetzt sehe ich nur die 20. beste Zeit. Da hat er einfach gleich 2-3 Tore, war den weiten Weg gewählt, Schwung abstechen müssen. Dann war es das, aber der war auch bei der letzten Zwischenzeit auf Platz 5, sehe ich gerade da. Also auch das wäre schwierig geworden, vor allem eben, ja, der Crawford unten ganz, ganz gut gewesen. Und sonst, dass der Marco Schwarz jetzt Sechster wird, ist grundsätzlich super, dass der Raphael Haser Fünfter wird. Im Weltcup wäre der, keine Ahnung, man kann sie eh nie ansehen, ob er jetzt glücklich ist oder ob er krantig ist.
Die Brille, ne?
Aber ja, ich würde sagen, Super-G der Männer wäre vor der WM eine Disziplin gewesen, wo man die Chancen auf eine Medaille höher eingestuft hätte als in den anderen drei Rennen, die wir bis jetzt gesehen haben. Und dort hat es geklappt, da jetzt nicht. Ja, so ist es. Aber es wird nichts verzagt. Wie ist es beim DSV?
Gleiche Geschichte wie im Weltcup. Einer hat es ganz ordentlich durchgebracht. Also Andi Sander war wirklich gut unterwegs. Oben voll dabei, er ist auf Zug gefahren. Er hat riskiert, was ich ihm schon manchmal vorgeworfen habe, dass da das Letzte fehlt. Einfahrt in den Zielhang super erwischt. Dann aber ist er unten in Rückenlage gekommen. Das hat zur Folge, dass der Schwung zu lang gezogen auf dem Außenski ist. Wieder in Rückenlage. Unten hat er zumindest Top 5 liegen lassen. Ja, gut, kann man jetzt sagen, ja, ist bitter. Er hat gezeigt, was er kann, aber wie oft reden wir darüber? In Passage XY zeigt DSV-Fahrer XY, was er drauf hat. Es ist halt Ski-Alpin und du musst es von oben bis unten durchziehen. Und wenn es in einem Sektor mal nicht so gut klappt, darf er nicht so entscheidend sein, dass es dich auf Platz 9 im Endeffekt runterdrückt. Crawford war 11. oben, so, aber hat sich dann kontinuierlich gesteigert. Ja, oder man hat es unten zum Beispiel sau stark gefahren. Ich bin mir sicher, wenn das Rennen noch länger geht, 20, 25 Sekunden, wird Odermatt auch noch eine Medaille machen. Mhm. Aber um zurück zum DSV zu kommen, ja, ist leider ein Spiegelbild der Saison. Rommel Baumann hat natürlich auch wieder die Startnummer 1. Das ist im Super-G nicht ideal, weil du hast keine Trainingsfahrten, es sind nur Besichtigungen, du hast keine Erfahrungswerte. Aber klar, warum hat er die Nummer 1? Weil er nicht in der Liste der besten 10 halt mehr steht, sondern das ist jetzt eine Konsequenz aus den schlechten Resultaten. Er ist der Silbermedaillengewinner von Cortina, muss in Anführungsstrichen die 1 tragen, weil er nicht mehr in der Spitzengruppe vertreten ist. So, und von 6 bis 14, die haben nämlich die sind in der Top-Gruppe im Endeffekt gelistet. Und das, ja, es baut sich halt so nacheinander auf. Pepi Ferstl ist einfach an dem Tor vorbeigefahren, an der Stelle, wo ich habe keinen anderen gesehen, der da einfach vorbeifährt, ohne Not. Ganz bitter. Und Simon Joker, ich hoffe, du hast es gehört, dass der Stadionsprecher ihn als Simon Joker, also Simon Jocher, er ist eh klasse. Ja, Stadionsprecher ist ganz weit vorne. Lass mich schauen. Johannes Knut hat es in seinem Text verfasst. Der ist ja vor Ort. Und wie wurde Marta Bassino vorgestellt als Bossina? Marta Bossina. Ja. Mhm. Also Simon Joker.
Passt denn doch irgendwie.
Der Boss. Und Simon Joker, man merkt, dass er einfach noch noch, dass ihm natürlich die Rennkilometer abgehen nach dem schweren Sturz. Und ja, deswegen bin ich eigentlich schon am Ende. Hört euch alles an, was ich zu den DSV-Speedherren erzählt habe in den letzten Wochen und Monaten. Und das ist, wäre ja auch ein Wunder gewesen und hätte vielleicht auch wieder Dinge kaschiert, die aufgeräumt werden müssen. Da muss man ran im Frühjahr und im Sommer, weil das ist einfach komplett enttäuschend. Und ich habe jetzt auch die letzte Hoffnung aufgegeben, dass da eine Medaille für die Speedherren rauskommt. No way, sehe ich nicht.
Passt, also Claret gewinnt vor Baumann oder Thesen.
Und Joker. Joker gewinnt vor Claret.
Ja, okay, sehr gut. Schauen wir uns an am Sonntag. Ja. Okay, ja, also dieser Super-G, ja, Dominik Paris ist da ganz komisch gestürzt, irrsinnig gehumpelt im Ziel dann, gell, und dann sagt er, na, Sonntag machen wir keine Sorgen. ja, hoffentlich geht das alles gut. Komischer Sturz. Und ja, sonst ist mir eigentlich... in dem Sinn nichts mehr aufgefallen, ja. Die Schweizer, bin gespannt, ob die Ruhe bewahren. Die Holdener, Wendy hat ja eine Medaille eingefahren. Bis jetzt sonst ist da noch nichts dabei.
Ja, haben sie sich anders vorgestellt.
Frauen, ja. Naja. Weil bei den Frauen, ich würde vorschlagen, wir wechseln auf den Mittwoch, auf den Frauen-Super-G, wo ja die Marta Bassino, die Bossina, überrascht hat, schon auch. Ich meine natürlich, dass die Super-G auch fahren kann, war klar. Und dann, das war ja eigentlich ein lustiges Rennen mit der Startnummer 8, war sie unterwegs und oben furchtbar langsam sogar. Halbe Sekunde haben da sehr viele auf sie rausgefahren. Nur die 26. beste Zeit. Und dadurch war es irgendwie auch noch länger interessant, das Rennen anzuschauen, weil da so, ich kann mir sogar erinnern, die Läuferin aus Bosnien-Herzegowina, die hatte auch eine grüne Zwischenzeit, ja. Also weiß nicht, wie oft die das schon gehabt hat in ihrer Karriere, aber das hat es nochmal spannend gemacht. Ja, Marta Bassino vor, Michaela Schifrin und Conny Hütter und Kaiser Wickhoff Lee haben sich die Bronzene geteilt, für die beide die erste WM-Medaille und stehen zusammen auf diesem Podest. Also wie gesagt, schon deutlich länger, 1,28 war da die Siegerinnenzeit von der Marta Bassino. Das habe ich vorher gemeint, so die Schlüsselstellen, ich könnte mir jetzt gar nicht mehr so erinnern, es ist immer relativ regelmäßig hin und her gegangen, ja, von der Kurssetzung her, könnte mich gar nicht so an Schlüsselstellen erinnern, wie wir das zum Beispiel in Cortina gehabt haben oder in anderen Super-Gs schon. Es war da einfach wirklich, glaube ich, gefragt, ja, dass man sich da fast kein Tor erlaubt, an dem man nicht nah dran ist und den Schwung absticht. Das hat die Marta Bassino am besten geschafft. Was ist hier hängen geblieben?
Also oben Tempo aufbauen, muss gar nicht so viel Tempo sein und dann das Tempo mit in die technischen Passagen nehmen und dort entsprechend gut umzusetzen. Es gab ein Tor, Linksschwung, da hat es schon einige erwischt, die es auch teilweise seltsam angedriftet sind. Mhm. Also gerade wenn wir Richtung Schweiz blicken, Corinne Sutter, Lara Gut-Berami, da hast du gemerkt, ab dem Punkt geht's dahin. Und Marta Bassino hat es eben geschafft, dass sie oben vielleicht sogar nicht zu viel Tempo aufgebaut hat, aber dieses Tempo, das sie aufgebaut hat, wunderbar dosiert hat in diesem technischen Teil. Und so kommt dann dieser Sieg zustande. Sie hat gut besichtigt, hat ihre Stärken voll ausgespielt, die natürlich auch aus dem Riesentorlauf kommen. Und das war taktisch die Master Marta. Hat sie echt gut gemacht. Bin ich schwer beeindruckt, wie gut sie das dann auch eben mit dieser Zwischenzeit durchgezogen hat. Und wenn sich's da entscheidet, dann entscheidet sich's da. Aber wir haben ja nicht nur jetzt reine Riesenslalomfahrerinnen, die dann auch auf dem Stocker stehen. Ja, so eine Conny Hütter zum Beispiel. Also du kannst auch als Speedfahrerin da oben die auf die Medaillen fahren. So. Ja. Und mit 33 Hundertstel sind sie und Kaiser Wickhoff Lee ja nicht weit zurück. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen Riesenslalom 2.0 gesehen haben, sondern dass wir mit Bassino und Schifrin aber auch schon welche gesehen haben, die na klar im Riesenslalom stärker sind, aber die im Super-G auch schon sehr gut waren. Also gut. Und wenn der Kurs so gesetzt ist, dann ist er so gesetzt. Mhm. So, man muss das annehmen und dann muss das runterbringen. Und das hat sie getan und deswegen bravo, sehr gut gemacht. Mhm.
Die Ilka Stur jetzt war da ganz oben die allerschnellste. Das hat mich genau null überrascht. Das kennen wir eh auch, dass die.
Bin gespannt, was sie uns in der Abfahrt zeigt.
Mhm. Ja, das war ein Vorbote. Absolut. Ja, und hinter diesem Stocker war es ja wirklich noch eng. Die Ranghild Mowinkel, 300stel haben die auf France gefehlt. Kut Behrami, 400stel gefehlt auf France. Wir kennen das natürlich im Super-G eigentlich. Grundsätzlich enge Zeitabstände. Da haben die, vor allem, ich habe es halt dann doch ein bisschen mit österreichischer Brille gesehen, Conny Hütter, die schon mit der Nummer 6 da vorgefahren ist, die hat dann noch ordentlich zittern müssen, hat das auch, die ist recht cool und dankbar auch aus journalistischer Sicht, weil die einen schon das auch ein bisschen erzählt und irgendwie die hat dann immer so auch lustige Arten, das mitzuteilen, hat gemeint, Baldrian-Tropfen helfen da original gar nichts, die braucht ein bisschen mehr, dass sie da sich beruhigt und sie ist so nervös, war es noch nie und dann, ja, die war richtig froh über diese Medaille, hat sie sehr gefreut, auch ja, schwer verletzt, oft auch schwer verletzt gewesen in den letzten Jahren, sich von mehreren schweren Verletzungen zurückgekämpft und jetzt ist sie echt wieder auch die Nummer 1 im ÖSV-Speed-Team.
Ja. Vor allen Dingen, sie hat ja echt lange, lange zittern müssen, weil ja. Alice Robinson mit der Startnummer 30, boah, die hat unten einen fetten Bock eingebaut. Wenn die den nicht einbaut, dann kann das die Medaille werden, gell? Und das zittert nicht nur Conny Hütter, sondern Kaiser Vico Flie halt auch. Ja. Also krass, Robinson wäre fast on point da gewesen. Auch das, was sie uns lange, lange schon schuldig bleibt inzwischen. Aber ja, hey, es ist ihr, du hast die Geschichte erzählt, sowas von zu gönnen. Und ich finde es auch cool, 4 auf dem Stocker, ja. Gefällt mir, taugt mir. Und auch eine Kaiser Vico Flie, ja, die ja auch keine leichte Zeit hinter sich hat. Mhm. Und das sind dann coole und schöne Geschichten. Auch für Schifrin hat es mich gefreut, weil mir ging es echt schon auf die Nerven, dass nach der Kombi alles wieder in den Medien voll war, der Fluch und der Großereignis-Fluch, als hätte die noch nie in dem Großereignis irgendwas gerissen. Das ist ein Schmarrn, das stimmt nicht. Peking kam halt alles zusammen, was zusammenkommt. Und da hat alles nicht zusammengepasst. Aber hier der große Schifrin-Fluch, boah, geht's weiter, ey. Also ich hau manchmal schon auch auf die Pauke, was Überschriften und so angeht. Aber den Schifrin-Fluch, das sehe ich nicht. Und das ist cool und hat sie sich verdient.
Das hat mich beeindruckt. Eric Williamson hat das geteilt auf Twitter. Die 12. WM-Medaille für die Michaela Schifrin in 15 WM-Starts.
Ja, also die hat so einen Fluch. Das ist ja wie verhext, ja. Lukas. Die kriegt ja gar nichts hin bei großen Ereignissen.
Ja, genau. Ich hab dir auch schon geschrieben, noch immer kein Gold für den ÖSV nach 3 Tagen. Ja, also es ist ja tiefe Trauer setzt sich fort. Ja.
Schröcksnadel muss weg. Der ist nicht mehr tragbar.
Ja, gell, da braucht man einen neuen Präsidenten. Na gut. Ja, und beste Deutsche ist nicht die Kira Weidle geworden.
Ja, gibt's auch eine Geschichte dazu, die sie erzählt hat und die man auch mit einer Zeitlupeneinblendung sehr gut gesehen hat. Sie hat auf Höhe des Kombi-Starts, also Super-G-Kombi-Start, und da war es noch eine knappe Minute zu gehen, also nach einem Drittel hat sie einen Stein erwischt und sie hat auch erzählt, hat danach natürlich ihren Ski auch gesehen und meinte, die Kante war kugelrund. Da war keine Schärfe mehr drauf. Sie konnte die nie wieder so einsetzen, wie es braucht und wie es benötigt. Und man hat eben diese super Slow-Mo auch gesehen. Da ist so ein kleiner schwarzer Fleck und sie fährt da genau drüber und sagt dann natürlich danach die Kante hier so und da und dass sie da im Endeffekt keine Chance hatte. Also müßig drüber zu diskutieren, wie weit es für sie gegangen wäre. Ich glaube, sie wäre aber besser und schneller als Emma Eicher gewesen. Ja, Bei Emma May, da gilt immer noch der Welpenschutz. Es sagen ihr viele. Und ich glaube, das weiß sie auch. Sie ist ja wirklich ein ganz eigener Typ, sehr wortkarg, auch in Interviews. Aber der Pressesprecher vom DSV, Ralf Eder, hat uns das auch schon gesagt. Die hat ja den Verbandswechsel. Sie hat ihre Ausbildung in Schweden ja genossen. Und er hat dann auch mal die schwedischen Kollegen gefragt, der Ralf. Und die meinten, ja, die Emma selbst in Schwedisch war. Die ist halt so von ihrem Naturell. Und sagen ihr aber jetzt schon viele, Emma, perspektivisch, wenn es irgendwann weit nach vorne gehen soll, muss auch mehr dieses Introvertierte, was sie hat, muss sie auf der Piste in mehr Risiko, in mehr Aggressivität umsetzen. Ich würde noch einen zweiten Punkt anmerken, dieses Programm, das dieses super junge Mädel fährt. Mit 19. Das ist halt, ich find's ehrlich gesagt inzwischen ein bisschen zu viel Speed, Technik, Junioren-WM, WM, wieder hier mal Speed, dann fahren wir wieder Technik. Jetzt hat sie auch über die Abfahrt gesprochen. Es sind natürlich Plätze frei im Deutschen Skiverband. Ich glaube, dass die alles fahren wird, auch im Parallel dann. Und ja, Findungsphase ist das eine. Ich weiß nicht, ich bin kein Sportmediziner, der genau Belastungssteuerung und so weiter sehen kann. Wenn man es jetzt wirklich als Orientierungsphase nimmt, wo fühlt sie sich am besten, muss man aber irgendwann, muss man das Ding ein bisschen drosseln, weil das Programm ist unmenschlich, was sie da fahren muss. Und der Reisestress ist ja auch immer dieses Riesenthema. Das sagen dir alle jungen Sportler, egal in welchen Disziplinen, die dann irgendwann fix im Weltcup etabliert sind, dieses nur noch unterwegs sein, nur noch aus dem Koffer leben, das ist oft anstrengender als die körperliche Belastung. Und deswegen, ja, muss man bei der Emma genau schauen, erwarten keine Wunderdinge von ihr. Und mit Kira, sie hat einen guten Eindruck gemacht in diesem ersten Drittel. Ich freue mich auf die Abfahrt und habe sie da schon echt auf dem Zettel.
Sehr gut. Sind wir gespannt, schauen wir uns an, natürlich am Wochenende die beiden Abfahrten. Ja. Und ja, wenn du nichts mehr zum Super-G auch zu sagen hast, es sei denn, es ist mir was ganz Wichtiges durch die Lappen gegangen, würde ich noch, letzte Woche habe ich vergessen, den Felix der Woche zu verteilen. Ja? Ein großer Fauxpas meinerseits, deswegen vergebe ich ihn heute an zwei Personen, und zwar an Raphael und Ricarda Haser, in der Hoffnung, dass sie durch diesen Felix der Woche vielleicht auch etwas an Charisma gewinnen. Muss aber nicht sein. Sie können genauso bleiben, wie sie jetzt sind. Es ist völlig egal. Es ist alles gut. Die beide natürlich Kombinationsbronze gewonnen haben. Da würde ich schon sagen, insgesamt ziemlich sensationell, dass ihnen das beiden gelungen ist. Tobias, jetzt kannst du noch ein bisschen was lernen von mir, weil ich habe gelernt, das ist die Bronze, ne, in der Kombination ist die Günther Mader Gedächtnismedaille, ja, weil der hat das viermal in seinem Leben geschafft, bei der WM Bronze in der Kombination zu gewinnen. Gleich viermal ist der Dritter geworden. Ohne dass der jemals irgendwie Weltmeister oder Olympiasieger worden wäre, aber viermal Bronze in der Kombination hat er geschafft. Das ist auch einer der wenigen bei den Männern, die in allen vier Disziplinen, sogar in allen fünf, ja, mit der Kombination im Weltcup-Rennen gewonnen haben, der Günther Mader. Ja, also weißt du das jetzt auch? Ja, jetzt geht es dir viel besser durch diese Info. Ja? Ja. Und jetzt müssen wir natürlich noch über die Kombination reden. Weil wenn wir es jetzt nicht mehr tun, tun wir es nie wieder.
Ja, hoffentlich tun wir es nie wieder. Ja, das ist hoffentlich das Ende. Es ist ja teilweise, ich fand es sogar teilweise lustig.
Ja.
Also ich musste wirklich lachen. Wie da die Speed-Spezialisten und Spezialistinnen teilweise rumgestapft sind im Slalom, haben wir gedacht, Leute, ihr wollt hier Spitzensport präsentieren. Selbst das öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen ist jetzt mal auch unter der Woche bei solchen Rennen dabei. Wer da sagt, oh, ich schaue mir zum ersten Mal jetzt seit längerer Zeit, Ski Alpin in Peking war in der Nacht, habe ich nicht gesehen. Ich ziehe mir das mal wieder rein. Gerade am Nachmittag, cool, super, die ersten Läuferinnen, Läufer, cool. Sorry, das hat mit Spitzensport nichts zu tun. Und dann ist da, gerade bei den Herren war der sechste Fahrer, glaube ich, durch. Ah ja, und dann haben die unten gejubelt. Medaillen sicher, Gold, oh, Gold, Silber, sogar Bronze, alles sicher, super. Ja, sechs, nach dem sechsten Läufer. Wie viel sind bei den Damen gestartet im Slalom? Waren es 18 oder sowas?
In der Wertung Richtung? Sind 18 gekommen.
Ja, ja, hört doch auf. Und dann nutzen die anderen, du denkst beim Super-G, oh, das fällt, ganz cool, ganz interessant. Ja, Leute, das ist ein inoffizielles Training. Und die sind dann Training für den Super-G gefahren und sagen dann, ja, ja passt, danke, ich gehe wieder. Das führt diesen Wettbewerb ad absurdum. Und wer das jetzt nicht mehr kapiert, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Aber wir wissen, wer in der FIS und so weiter die Zügel in der Hand hat, denen ist eh nimmer zu helfen. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das der wirkliche Abgesang jetzt auch ist. Was aber nicht heißen soll, die Medaillen geholt haben, haben gezeigt, dass sie sehr komplette Skifahrerinnen und Skifahrer sind. Und das gönne ich denen von Herzen. Aber dieses Kasperltheater, na, vorbei, weg damit jetzt.
Ja, vor allem, also wieder, ich habe natürlich mehr auf die Österreicher geschaut, dass der Raphael Haser nur 3 Zehntel auf dem Point du Roux in der Kombination im Slalom verliert, ist sensationell, finde ich. Ja, und da jetzt 3 der 6 Medaillen an Österreich gegangen wären, hat der ÖSV vielleicht ein bisschen ein Interesse daran, dass das weiterhin gibt, dieses Rennen.
Ha, ich habe gesagt, die antiquierte Disziplin rettet den antiquierten Verband. Ist halt auch leider Teil der Wahrheit.
Und bitte. Sag du.
Na, ich bin natürlich auch fuchsteufelswild, weil Lukas Zara und ich eine Wette abgeschlossen hatten, vor dieser WM. Es ging um einen, mein Wien-Besuch steht hoffentlich in diesem Jahr noch an. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt, ich bin in der letzten Folge ja früher gegangen, und Simon und Lukas fangen dann an, oh, Marco Schwarz. Ja, hier, und Marco Schwarz. Und ich habe das dann irgendwann gehört, dachte mir so, boah, jetzt reicht's mal. Jetzt machen wir eine Wette und dann ziehe ich dem Lukas den Marco Schwarz Zahn, habe gesagt, keine Einzelmedaille, auch in der Kombi für Marco Schwarz. Okay, geht an dich, macht mich und die alpine Kombination aber nicht zu besseren Freunden. Muss ich aber eingestehen, auch heute die Leistung im Super-G erkenne ich dann an und deswegen herzlichen Glückwunsch, lieber Lukas. Ja, deswegen geht mein Felix der Woche an einen sehr charismatischen Mann, der eigentlich sehr bescheiden ist, aber sobald Marco Schwarz im Raum steht, da verliert er jegliche Bescheidenheit. Also geht der heute an dich, lieber Lukas, für die gewonnene Schnitzelwette mit Marco Schwarz. Ich freue mich auf unser persönliches Wiedersehen und werde dir dann auch ein sehr gutes Schnitzel servieren.
Cool, das freut mich umso mehr. Diese Kombination, ich weiß nicht, was man da jetzt noch Gescheites sagen soll dazu, außer dass die Federica Brignone hauchdünn mit dem Vorsprung von 1,62 auf Wendy Holdener da Gold geholt hat und sie auch irrsinnig gefreut hat. Die war ja auch schon vorne in Cortina, gell, nach dem ersten Durchgang sozusagen und dann nach ein paar Toren ausgeschieden. Jetzt hat sie sich dafür sozusagen ein bisschen revanchiert und die ist wirklich wirklich, wirklich gut in Form. Und wir, Tobias, haben ja unser Ideal von der Kombination schon festgestellt. Seit der Junioren-WM sind wir der Meinung, da braucht's sozusagen ein Single Mixed, für alle Biathlon-Freaks. Es braucht einfach so Zweierteams. Das ist doch das Geilste. Also da wären irrsinnig coole Kombinationen vorstellbar. Wäre doch cool, wenn es einen Speedfahrer und einen Slalomfahrer gibt, die dann ein Team bilden. Bei den Frauen genauso, vielleicht geschlechterübergreifend, kann man sich ja alles überlegen, wie das dann am besten ist. Das wäre echt cool. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch an anderen Stellen, auch auf Twitter und so gelesen, hey, machen wir das doch stattdessen. Und eben, die Junioren-Ebene ist ja immer von der FIS, wird das auch propagiert als so Testballon oder irgendwie so. Ballon müssen wir aufpassen dieser Tage. Gell?
Sehr gut, dass du ihn gebracht hast. Mir lag er schon auf der Zunge. Danke.
Nicht, dass der dann zerplatzt und abstürzt. Na, aber ich glaube, das könnte echt funktionieren. Ich würde es mir gerne anschauen. Ich würde es mir lieber anschauen als das, was wir da gesehen haben. Ja, am Samstag die Abfahrt der Frauen, am Sonntag die Abfahrt der Männer. Die stehen an und danach würde ich sagen, melden wir uns wieder.
Ja, genau. Am Montag melden wir uns dann wieder. Ich würde die Folge beschließen mit einer wirklich sehr, sehr traurigen und schockierenden Nachricht, dass Elena Fanchini im Alter von 37 Jahren gestorben ist. Also eine ehemalige italienische Spitzenläuferin, die Weltcups gewonnen hat, die 2005 WM Silber in der Abfahrt gewonnen hat, die Olympia 2018, kurz vorher hatte sie öffentlich gemacht, dass sie wegen eines Tumors nicht teilnehmen kann. Dann war von einer erfolgreichen Behandlung, wurde dann vermeldet. Sie hat ihr Comeback versucht, 2020 die Karriere beendet. Es ist nicht so lange her, dass es hieß, der Krebs ist zurück, und jetzt ist mit 37 dieses Leben beendet. Und ja, so wichtig jetzt Weltmeisterschaften sind, so viel Schmäh wir hier auch, und den werden wir auch weiterhin tun, ich auch gerne mache, aber das muss erwähnt werden und ist ja sehr, sehr, sehr traurig. Und ja, dann enden wir heute, denke ich mal, so und in dem Gedenken, wie es die ganze Skifamilie tut. Danke, Lukas, und ja, du darfst die letzten Worte sprechen.
Wir hören uns, du hast alles gesagt. Bis bald.